Moin aus Arnsburg im Norden von Hamburg, hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei im Rathaus. Und Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Erbrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mein Name ist Jan Warling und ich stelle hier Fragen, die Sie auch stellen würden und Fragen, die sich nicht trauen zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an.
Hallo.
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 Oh, da ist schon eine andere Stimme. Das ist die Stimme von Thomas. Thomas ist als Rechtsanwalt und Notar tätig, auch in Arnsburg. Allerdings nicht in dieser Kanzlei. Ich weiß nicht, wie er es hier geschafft hat.
Finden wir so schade übrigens.
wie er es trotzdem hier reingeschafft hat heute. Das ist aber spannend, weil, da werden wir gleich zu kommen, ein ganz neues Thema damit auf der Agenda steht. Landwirte, sowas, ne? Wollen wir besprechen?
Ja. Sowas wie Landwirte.
Sowas wie Landwirte. Schwein, ja. Weil du Fachanwalt für Agrarrecht bist.
Genau, das stimmt. Ich bin Fachanwalt für Agrarrecht und auch Fachanwalt für Strafrecht. Fast hätte ich nicht kommen können heute, weil ich die letzten Tage ziemlich erkältet war. Man hört es vielleicht auch noch ein bisschen. Aber wie gesagt.
Wir wissen ja nicht, wie du sonst klingst. Insofern.
Naja, du nicht, die anderen beiden schon.
Das macht es nur noch so ein bisschen rauer.
Genau, so ein Timbre in deiner Stimme.
Ah ja. Naja, ich sage dann jedenfalls häufig auf die Frage, ob man dann die Rechtsgebiete Strafrecht und auch Agrarrecht so miteinander kombinieren kann, dass es sehr gut passt. Es gibt einige strafrechtliche Bereiche, die fast nur von Landwirten begangen werden können oder überwiegender Teil.
Also es gibt speziell Straftatbestände, die nur von Landwirten überhaupt erfüllt werden können.
Naja, natürlich kann auch jeder seinen Hund quälen, aber die meisten von uns haben nicht so viele Tiere wie ein Landwirt. Mhm. Und da gibt es beispielsweise Delikte, wenn ein Tier zum Schlachthof gefahren wird,
ja,
ist das für sich betrachtet erstmal der normale Weg. Tiere werden abgeholt, die werden dann nicht zum Kindergeburtstag gebracht, sondern die werden zur Schlachtung gefahren. Wenn diese Tiere aber zuvor erkrankt waren und am Schlachthof dann festgestellt wird, dass beispielsweise noch eine Entzündung in irgendeiner Keule einer solchen Kuh oder eines Schweins vorhanden ist, dann wird ein strafrechtliches Verfahren wegen Tierquälerei in Gang gesetzt, weil der Landwirt das Tier noch auf den Transport gegeben hat. Also trotz der Erkrankung, das hätte dann noch auf dem Hof euthanisiert werden müssen und hätte nicht mehr transportiert werden dürfen, weil dadurch noch das Tier Schmerzen erleidet. Mhm. Das ist zum Beispiel so ein Straftatbestand, den wir als Bürger, die wir in unserem Einfamilienhäuschen leben, nicht erfüllen können.
Ich habe auch letztens gelesen tatsächlich, dass ganz viele, also irgendwie so bis zu 30-40% aller Schlachttiere total krank sind.
Also das kann ich nicht bestätigen. Üblicherweise gibt es ein engmaschiges Kontrollnetz. Das gibt also auf den Schlachthöfen verschiedene Tierärzte. Es gibt einen Tierarzt, der schon an der Rampe steht, wo die Tiere abgeladen werden. Der überprüft den Gesundheitszustand zunächst optisch, misst auch stichprobenartig Fieber. Und dann gibt es weitere Tierärzte, die unter anderem am Band stehen. Und wenn am Band, also dem Schlachtband, noch Auffälligkeiten sind, dann gibt es immer Meldungen, die dann über den Kreis auch bei der Staatsanwaltschaft landen können. Okay. Und das heißt also für die Landwirte, die müssen sehr gut aufpassen. Auch das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch beispielsweise, das wenige Juristen überhaupt kennen.
ja. Ich schon.
Ja,
du auch sicher, aber selbstverständlich.
Ja, das ist zum Beispiel so ein Gesetz, das ganz klare Vorschriften beinhaltet, dass Tiere, die zuvor mit Medikamenten behandelt werden, eben nicht auf den Transport gebracht werden dürfen oder nur nach bestimmten Wartezeiten erst auf den Transport gebracht werden dürfen. Da werden ebenfalls Proben genommen in den Nieren der geschlachteten Tiere. Und wenn dann sich herausstellt, dass Antibiotikum in der Zeit 14 Tage zuvor noch verabreicht wurde, bekommt der Landwirt, der das Tier abgeliefert hat, eben auch das nächste strafrechtliche Verfahren an den Hals. Und das macht keinen Spaß.
Was droht denn da an Strafe? In diesem Fall jeweils, zum Beispiel, den du genannt hast.
Das ist nach dem Gesetz eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren. Und es gibt dort aber auch eben Wiederholungsfälle. Und was ich persönlich, aber da bin ich leider ein Einzelkämpfer, besonders merkwürdig finde, ist, dass wir ja in Deutschland ein Doppelbestrafungsverbot haben. Man darf nicht zweimal für die gleiche Angelegenheit bestraft werden. Mhm. Jeder Landwirt, der eine EU-Prämie für seinen Betrieb erhält, bekommt üblicherweise im Dezember einen Bescheid, in dem seine Prämie festgesetzt wird. Und jeder Landwirt muss die sogenannten Cross-Compliance-Regeln beachten. Er muss die gute fachliche Praxis in seinem landwirtschaftlichen Betrieb, das ist ein fester Begriff, beachten. Und wenn er dagegen verstößt, dann bekommt er als Sanktion Abzüge bei seiner Prämie. Jede Straftat, die ein Landwirt begeht, sei es ein Umweltschutzdelikt, sei es ein Tierschutzdelikt, wird aber auch nicht nur bei der Staatsanwaltschaft und bei den Gerichten bestraft, dann, also die Staatsanwaltschaft klagt an und der Richter bestraft dann möglicherweise, sondern wird eine Meldung nach Flintbek gemacht zum Landesamt für Umwelt, Natur und ländliche Räume, also LLUR, und die ziehen dann von der Prämie auch noch was ab. Okay. Das ist je nachdem, wie schwer das Delikt ist, ob es ein Wiederholungstäter ist oder nicht, da geht es bei 1% los, über 5% zu 20 und dann bei 100. Also zwischen 20 und 100 gibt es nichts mehr, da ist Feierabend, also ja. Und da gibt es wirklich Fälle, die dazu führen, dass man sagt, okay, der hat jetzt 3.000 Euro Strafe bezahlt und trotzdem ziehen sie ihm von seiner 100.000 Euro Prämie nochmal 5.000 Euro ab.
Dazu habe ich noch kurz eine Frage, was sind das für Prämien? Sind das dann EU-Fördergelder oder kriegt die jeder Landwirt? Oder?
Die bekommt jeder Landwirt, der Flächen bearbeitet. Okay. Das sind sogenannte Zahlungsansprüche, die sind mit den Flächen verbunden, die da bearbeitet werden.
Okay. Das ist völliges Neuland.
Total, ja, absolut.
Ja. Spannend.
Ja, und es ist so, das wissen viele Bürger nicht. Ein weiteres Beispiel für Delikte, die nur Landwirte begehen können, ist zum Beispiel die Überweidung eines Knicks. Also Knick, ein Landschaftsschutzelement in Schleswig-Holstein, weit verbreitet. Die Bauern haben damals Sandhaufen aufgehäuft, auf denen fingen Bäume an zu wachsen. Jeder kennt in Schleswig-Holstein einen Knick, jeder weiß, was das ist. Die stehen im Eigentum dieser Landwirte. Nun könnte man meinen, die können damit machen, was sie wollen. Nee, das dürfen sie nicht. Das ist zwar deren Eigentum, aber es sind Landschaftsschutzelemente, stehen unter besonderem Schutz.
Weil wir halt keine Berge haben, ne?
Ja, wir haben keine Berge und der Wind würde sonst die Ackerkrume abtragen, die das wertvolle, gute Erdreich abtragen. Deswegen haben die Landwirte damit angefangen. Vor Jahrhunderten haben sie Knicks errichtet in Schleswig-Holstein, weil das Land zu flach ist. Diese Knicks stehen unter besonderem Schutz und der Landwirt muss diesen Schutz beachten. Er darf zum Beispiel bei der Aussaat, beim Düngen nicht zu dicht an diesen Knick rangehen. Er muss aufpassen, dass seine Tiere den Knick nicht abweiden. Also wenn man so Kühe hat, die da lustig am Gras kauen, ist das zwar sehr schön, aber so die verschmähen auch Weiden nicht beispielsweise und knaspern an denen rum. Das ist für sie mal ein besonderes Geschmackserlebnis. Da muss der Landwirt aufpassen. Passiert es ihm, dass die Kühe durch den Zaun den Knick abweiden, kriegt er ein Bußgeld. Also es ist eine Ordnungswidrigkeit.
Witzig. Ne?
Dann haben wir die ganzen Gewässerdelikte. Nun muss man sich mal vorstellen, also so ein Knick, der darf auch nicht einfach versetzt werden oder. Ne, den kann ich auch nicht einfach wegnehmen, weil er mich stört. Und ich sage mir, die Fläche ist ja viel einfacher zu bearbeiten, wenn ich diesen Knick hier jetzt wegnehme. Auch das ist ein Bußgeldtatbestand. Und auch das führt nicht nur dazu, dass ich ein Bußgeld zahlen muss, sondern ich kriege am Ende auch noch einen Abzug bei der Prämie.
Okay.
Ne? Also Beispiel, jeder Landwirt muss jederzeit auf seinem Betrieb eine Vorortkontrolle ermöglichen. Nennt sich wirklich so VOK, Vorortkontrolle. Und diese Vorortkontrollen werden unangekündigt durchgeführt. Ich hatte einen Fall in Bad Segeberg, im Kreis Segeberg, in dem beispielsweise eine Landwirtin, die kurz zuvor Mutter geworden war, ihr krankes Kind gerade schlafen legen wollte, als es klingelte und klopfte und die Vorortkontrolle sagte, sie möchten jetzt den Hof inspizieren.
Oh, wie schön.
Ob die ihre Kühe auch im Stall ordnungsgemäß gehalten werden und. Ja, die von einer Landwirtin mit einer Prämie von irgendwie 40.000 Euro, die sie am Ende des Jahres bekommen hat. Ihr Betriebsgewinn lag bei 50.000, also hat sie knapp 10.000 Euro eigenen Gewinn erwirtschaftet und 40.000 Euro stammen aus der Prämie. Sie hat die Kontrolle abgelehnt, weil ihr Kind krank war und hat die beiden Herrschaften vom LLUR gebeten, einen Tag später wiederzukommen. Das haben die auch gemacht, haben aber ein Vermerk gemacht, dass die Vorortkontrolle vereitelt wurde und dann wurde die Prämie um 100% gekürzt.
Boah.
Und das hat vom Verwaltungsgericht Bestand gehabt. Da haben wir gekämpft, aber es
konntest du nichts machen.
Nee. Das ist eiserne Rechtsprechung.
Das ist ja gemein.
Das ist ein Richter ohne Kinder, glaube ich, ehrlich gesagt. Aber
das war eine Richterin.
Ohne Kind.
Das weiß ich nicht.
Das ist echt gemein. Oder ein Jahr Elternzeit und nicht verstanden, dass es in der freien Wirtschaft möglicherweise anders läuft.
Tja, Aber jedenfalls, die Landwirtin hatte halt üblicherweise, wäre das kein Problem gewesen, weil ihre Eltern in der Nähe wohnten, aber die waren in dem Moment gerade irgendwo einkaufen, nicht da. Und das Kind weinte ununterbrochen und musste getröstet werden. Und dann hatte sie eben die Frage, was mache ich? Und die haben sich halt nicht erweichen lassen. Ja, beim nächsten Mal würde sie dann wohl das Kind mitnehmen. Und dann müssen die beiden Kontrolleure das schreiende Kind aushalten. Also ich finde es unmenschlich, aber
definitiv
kannst nichts machen.
Ach, so ein bisschen wie beim Gesundheitsamt und dem Lebensmittelbereich, ne? Die können ja auch jederzeit kommen und inspizieren. Ja,
genau.
Und wenn so eine Vorortkontrolle stattfindet, was konkret kontrollieren die dann?
Je nachdem, welchen Schwerpunkt sie sich gesetzt haben. Also beispielsweise die Medikamentengabe.
Mhm.
Ja, also bei einem Tierbestand wird häufig kontrolliert, ob die Bücher ordnungsgemäß geführt werden, die Ohrmarken für die Tiere und ob die Medikamentengabe ordnungsgemäß vom Tierarzt verordnet wurde. Die Rezepte müssen da sein. Es muss Buch geführt werden, welches Tier mit welcher Ohrmarke welches Medikament erhalten hat. Also es ist ein sehr großer Verwaltungsaufwand, heutzutage Landwirt zu sein. Das ist ein Beispiel. Ne? Auch die Hygienevorschriften im Milchtank beispielsweise, ob da irgendwelche Bakterien sich gebildet haben.
Gibt es sonst noch so spezielle Rechtsvorschriften, die nur für Landwirte gelten?
Ja, das ist unter anderem der Grund, warum die Fachanwälte für Agrarrecht auch sich selbst gerne als die Könige der Fachanwälte bezeichnen.
Wie alle Fachanwälte, ja. Auch die für Erbrecht zum Beispiel,
nein,
oder?
Nein, das gibt, will also, ich nicht sagen.
Tatsächlich ist es so, dass im Grunde genommen in vielen Lebensbereichen die Landwirtschaft, das mag Lobbyarbeit sein, kannst mir sonst nicht anders erklären, also gewisse Sonderrollen einnimmt und gewisse Sonderrechte auch bekommt. Nehmen wir mal beispielsweise das Erbrecht. Ja, wir haben in Schleswig-Holstein die Höfeordnung. Und aufgrund der Höfeordnung, da gilt so eine Art Highlander-Prinzip. Es kann nur einen geben. Ne? Mhm. Ja, wenn Sie also eine Reifenfabrik haben und Sie haben drei Kinder und Sie sterben ohne ein Testament, dann und nehmen wir mal an, Ihre Frau ist vorverstorben, dann hätten Sie also drei Abkömmlinge. Jeder würde ein Drittel dieser Reifenfabrik erben. So, ohne Testament. Das ist anders, wenn Sie einen landwirtschaftlichen Betrieb haben, der nach der Höfeordnung einen Hof darstellt. Und dann ist es bei dem so, dass da der älteste Sohn oder je nach Gebiet der jüngste Sohn Erbe des Hofes wird.
Ach herrje.
Mhm. Und so wir geht's. Haben dann tatsächlich also auch völlig andere Bewertungsrichtlinien für die Pflichtteilsansprüche, weil nämlich nicht der Wert, der Verkehrswert der Flächen, die der Landwirt hinterlässt, zugrunde gelegt werden, sondern dort wird der Einheitswert, der letzte festgestellte Einheitswert genommen. Und der ist die Grundlage, bildet die Berechnungsgrundlage für die Bewertung. Und ich darf mal sonst sagen, wenn Sie jetzt heutzutage einen durchschnittlichen landwirtschaftlichen Betrieb haben in Schleswig-Holstein, mittlerweile liegt die Durchschnittsgröße bei etwas über 80 Hektar, jedenfalls ist das mein letzter Stand, dann hat der, wenn es sich um Ackerland und Grünland handelt, einen Wert von 2,4 Millionen Euro zumindest, wenn Sie es verkaufen könnten.
Also Verkehrswert.
Verkehrswert von rund 2,4 Millionen Euro, weil man als Faustformel heutzutage durchaus 30.000 Euro zugrunde legen kann. Das hängt natürlich von der Qualität des Bodens ab, den Sie bestellen. In der Propstei oben an der Ostsee haben wir viel fettere Böden. Da kommt man mit 30.000 Euro nicht weiter, kriegt man eher einen halben Hektar dafür. Aber je nachdem, wie und wo Sie den Betrieb verkaufen würden, würde man ihm, wie gesagt, mindestens so um die 2,4 Millionen rechnen. Aber so ein 80-Hektar-Betrieb hat zum Beispiel als Einheitswert nur 60.000, 70.000 Euro. Das ist der letzte festgestellte Einheitswert. Das bildet dann die Grundlage, das Doppelte bildet die Grundlage für den Abfindungsanspruch der weichenden Erben, so heißen die, nach dem landwirtschaftlichen Erbrecht. Das ist jetzt Erbrecht und nur ein Teil.
Was sagt die Erbrechtlerin dazu?
Solche Fälle würde ich an Thomas abgeben. Ja, also tatsächlich, klar, also Höfeordnung, ne, damit kommt man in Berührung natürlich im Rahmen der Fachanwaltsausbildung und auch ein Stück weit im Rahmen der Notarausbildung. Aber in der Praxis würde ich von diesen Fällen wirklich die Finger lassen und würde sagen, da drüben sitzt der Kollege Elvers, gehen Sie mal dahin, weil da fühlt mir wirklich, also nichts von dem, also klar, dass es nach dem Einheitswert geht, das weiß ich auch. Und na, wie das vererbt wird nach der Höfeordnung, aber in der Praxis, also dass die Böden da mehr wert sind oder das Wüsste ich nicht. Ich hatte neulich tatsächlich auch so einen Hofübergabevertrag. Ich glaube, da habe ich dich auch zu interviewt. Ne? Da hat der Vater seinem Sohn den Hof übertragen. Und dann muss das Landwirtschaftsgericht zustimmen. Und das wird irgendwie gebildet, auch nicht aus Berufsrichtern, ne, sondern irgendwie aus irgendwelchen Vorsitzenden. Und dann muss sozusagen derjenige, der den Hof bekommt, der muss schriftlich darlegen, warum er dafür geeignet ist, was er für eine Ausbildung hat, wie viel Zeit er dem Hof widmen kann und so. Also das war nochmal so eine richtige Rechtfertigung. Es hat am Ende alles geklappt, das war unproblematisch. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz anderer Vertrag als so ein normaler Übergabevertrag.
Es gibt da ja auch so Muster, ne? Ich habe auch vor Ewigkeiten, habe ich mal einen gemacht und da kam ein ganz seltsames Muster, ich glaube vom Landwirtschaftsverband noch mit alten Teil und es war wesentlich komplexer als so ein Standardüberlassungsvertrag. Einfach.
Ja, das ist sehr viel komplexer. Also eine Hofüberlassung zu Lebzeiten durch den abgebenden Landwirt, der Altbauer, so nennen wir ihn, der Altbauer. Es gibt auch ein geflügeltes Wort nach der Hofübergabe, der Altbauer ist immer schlauer als der Jungbauer. Ja, weil es ist ja üblicherweise so, dass der Altbauer übergibt, er zieht ins Altenteilerhäuschen, der Junglandwirt zieht mit seiner Familie, wenn er schon eine Familie hat, in das Wohn- und Wirtschaftsgebäude des landwirtschaftlichen Betriebes. Was natürlich den Altbauern nicht daran hindert, morgens Blaumann und Gummistiefel anzuziehen und trotzdem in den Stall zu gehen. Der Altbauer hilft natürlich weiterhin auf seinem Betrieb. Das ist sein Stück Land. Also so einem schleswig-holsteinischen typischen Landwirt, dem können Sie mal eine vierwöchige Amerika-Rundreise schenken. Da tritt er nicht an, da geht er nicht hin. Das macht er nicht. Ne? Also der muss ja 4 Wochen von seinem Betrieb weg. Das ist schon schlimm genug, wenn er ins nächste Dorf muss, weil seine Frau sagt, ich habe keine Lust mehr, für die dort die Büchsen mitzubringen, damit du dir hier zu Hus anprobieren kannst. Ja? So, also das ist so üblich. Die Frau bringt dem Mann 3 Hosen mit aus dem Bekleidungsgeschäft im Nachbardorf. Und dann probiert er die zu Hause an und dann bringt sie 2 wieder zurück, die ihm am wenigsten gefallen haben.
Und man hat ja auch noch einen Gürtel.
Ja, und Gürtel möglicherweise auch das noch. Und also das ist so. Ich kenne Landwirte, die sind schon seit Jahren nicht von ihrer Scholle weg gewesen.
Also meine Großeltern waren tatsächlich auch Landwirte. Und auch da war es so, mein Vater war der Älteste, der hätte eigentlich den Hof übernehmen sollen, der war nie in der Branche tätig und hat immer gesagt, will ich nicht. Und das war auch, glaube ich, gar nicht so ohne, dass der dann übertragen wurde an seinen Bruder, da musste er dann zustimmen und es fällt mir aber ein jetzt, weil du sagst, also die waren auch eigentlich nicht unterwegs, ne? Höchstens mal so an der Mosel oder so eine Busrundfahrt haben die später mal gemacht.
Ja, da waren sie aber schon im Ruhestand, ne? Ein paar Jährchen im Ruhestand, ja. Da hat der Jungbauer, also dein Onkel, nee,
ja, Onkel, Doktor, genau, Onkel, ja.
Hat dann schon den Betrieb längere Zeit gehabt.
Ja, genau, der ist ja eigentlich da nie weggegangen, insofern war der dann bestens vertraut, sicherlich schon. Ja. Aber das war auch, die sind nicht großartig auf Reisen gegangen. Ja. Das war irgendwie, ist aber ja auch so eine Verantwortung, ne? Ich meine, die Kühe, die muss man eben morgens und abends melken, ne?
Also das versuch mal jemandem klarzumachen. Das ist nicht immer leicht. Also wir haben ja solche Geschichten. Wir waren beim Hofübergabevertrag, kurzer Ausflug, einmal Berufsunfähigkeit. Ein Landwirt mit einer Rinderhaarallergie, der Milchviehhalter ist, ja, hat eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und nun würde jeder, der, ich sag mal, eine 90-prozentige Hirnleistung hat, der Auffassung sein, der kann den Beruf nicht weiter ausüben. Aber die auf der Gegenseite befindliche Versicherung war anderer Auffassung. Also mit geeigneten Schutzmaßnahmen wie einem Sauerstoffgerät möge er doch seine Kühe weitermelken und auch die sonstigen Besuche im Stall, die täglich ja erforderlich sind, durchführen. Das An- und Ausziehen dieses Sauerstoffgerätes mit einem Schutzanzug wie so ein Maler, der spritzt so ein weißes Ding, wie von der Spurensicherung in so einem schlechten Krimi. Ja? Da haben die ja bei der Spurensicherung immer so weiße Malerklamotten an und eine Maske auf. Und dann so musste er mit hinten so einem Teil, das 20 Kilo wiegt und Sauerstoff, also ein Sauerstoffgerät. Damit sollte er in den Stall seine Kühe melken. Wenn der Tierarzt kommt, muss er da rein. Wenn er ausmisten soll, das macht zwar eine Maschine, aber es gibt auch die Maschinen sind nicht perfekt, da muss man immer noch mal nachwischen und so. Also das war nach Meinung der gegnerischen Versicherung jetzt also möglich. Und da muss man, und das hat das Landgericht, das zuständige Landgericht dann auch von mir verlangt, schildern, wie eine typische Arbeitswoche aussieht. Und dann hat mich die Richterin noch, also mich hat gewundert, dass sie wusste, dass Kühe nicht lila sind. das wusste sie wirklich, aber alles Weitere wusste sie nicht. Die hat zum Beispiel nicht verstanden, dass ein Landwirt an 365 Tagen im Jahr seine Kühe 2-mal täglich melken muss. Die hat gedacht, Kühe machen Wochenende. Freitagnachmittag, 16 Uhr, wird das letzte Mal gemolken.
Dann hatte die aber auch Montag noch kein Kind oder hat nicht geschillt. Weil sonst ja,
würde ich dann an Mäusemelken gedacht oder irgendwas.
Ja, also, ne? So, aber zurück zum Hofübergabevertrag. Also ein gut vorbereiteter Hofübergabevertrag dauert sehr lange. Es wird da geregelt, wie Altbauer und Jungbauer in Zukunft gemeinsam auf dem Gelände leben. Weil, wie gesagt, meistens verlassen die Landbauern die Scholle, die Altbauern die Scholle nicht, sondern bleiben vor Ort, helfen weiterhin auf dem Hof. Ganz früher haben wir in solche Hofübergabeverträge auch Naturalleistungen reingeschrieben. Davon ist man heutzutage glücklicherweise
weg. So 5 Kilo Kartoffeln in der Woche, 3 ja. Brote und so weiter. Ne?
5 Kilo Kartoffeln war üblicherweise so, 1 Kilo frische Butter, 10 Liter frische Milch und 20 frische Eier. Mhm. Das war immer so das, was pro Woche auf jeden Fall zu liefern war. Und natürlich ist es so, mittlerweile durch die Spezialisierung in der Landwirtschaft, dass nicht mehr jeder Landwirt Schafe, Kühe, Schweine, Hühner, alles an Getier so hält, sondern wir haben häufig reine Bullenmastbetriebe, die haben nur Rinder. Und die züchten die Bullen auf ein gewisses Gewicht und dann gehen die zum Schlachthof.
Also 10 Schnitzel, aber keine Eier.
Das würde gehen.
Das
berühmte Rinderschnitzel dann. Aber nein, es ist tatsächlich so, dass die Schwiegertochter hat dann die 10 Liter Milch beim Edeka gekauft. Ja, das ist so. Und das ist Quatsch. Deswegen, ich sage den Menschen, wenn sie bei mir sitzen und das bei mir diskutieren wollen, häufig
gibt es eine Geldleistung, oder?
Es gibt natürlich lieber, dann erhöhen sie das Altenteil angemessen und dann kaufen sie selbst ein. Oder die Fahrerei mit sicherem Fahrer. Also stand dann immer drin, eine Fahrt mit einem sicheren PKW, mit einem sicheren Fahrer pro Woche in die nächstgelegene Stadt. Ja, das musste der Jungbauer.
Um die 3 Hosen zu holen.
Zum Beispiel, um die Hosen zu holen oder auch mal einen Arzt aufzusuchen.
Ja.
Genau.
Stimmt.
Ja, also das will, wie gesagt, gut vorbereitet sein. Da gibt es aber sehr viele Beraterfirmen, landwirtschaftliche Beraterfirmen, Maschinenringe, auch der Bauernverband, die da behilflich sind und die Menschen auch vernünftig beraten im Vorwege.
Vom Acker in den Wald. Hast du auch was mit Jagd zu tun?
Tatsächlich ist Jagdrecht ein Teil des Agrarrechts. Aber wenn ich Jagdrecht bekomme, dann gebe ich die Fälle an meinen Kollegen, denn der ist selbst Jäger.
An Britta. Die macht nämlich Jagdrecht, was niemand weiß.
Ich mache doch meinen Jagdschein, habe ich gar nicht erzählt. Ne?
Ist das so? Ja, dann kriegst du die natürlich in Zukunft. Bislang bekommt sie der Kollege Dr. Boris Lau in Groß-Grönau von mir, weil ich mich mit dem Jagdrecht nicht intensiver beschäftigen möchte. Das musste ich zwar damals auch bei den Prüfungen machen, aber...
Ich finde das voll spannend,
ja,
das weil das auch. Echt irgendwas ist, mit dem man nichts zu tun hat.
Ja, und das geht so weiter. Also die Rechtsgebiete, das Saisonarbeit ist ein Stichwort. Spargelstecher, Arbeitsverträge, Arbeitsrecht, ausländische Arbeitnehmer, Rumänen, Polen früher, jetzt mehr Rumänen zum Spargelstechen. Das haben wir natürlich auch in der Gastronomie oder so. Ne, das ist ja jetzt keine exklusive Geschichte, aber das ist auch ein anderes Arbeitsrecht als sonst.
Hast du auch mit Streitereien zwischen Landwirten zu tun?
Ja.
Was sind das denn für Streitereien?
Das sind häufig Zustände nach Pachtrückgaben, wenn ein Landwirt was gepachtet hat. Ganz spannend sind Verträge, auch die Maschinengemeinschaften beispielsweise. Wenn man sich einen Mähdrescher beispielsweise gemeinsam kauft oder so, ne, wer wann wie viel genutzt hat und ne, die Dinger haben alle Stunden.
Kratzer drin.
Die haben Stundenzähler. Ja, also so ein Schlepper, der Kilometerzähler ist völlig egal, die Stunden, die da gelaufen ist, ist von Bedeutung.
Die sind ja total teuer, ne, diese Maschinen?
Ja, die Maschinen sind sehr, sehr teuer und Bauerngold, ne? Ja, das ist so, das sind Streitereien, aber wie gesagt, häufig geht es um die um Pachterhöhung, wenn ein Landwirt dem anderen Flächen verpachtet hat. Das Landpachtrecht ist ja auch eine Form des Mietrechts. Auch die, das steht jetzt im BGB ausnahmsweise mal, aber da steht ja beispielsweise auch im BGB das Landguterbrecht ab 2049 im BGB genannt, weil das ja nicht, weil nicht jeder Hof ein landwirtschaftlicher Betrieb ist im Sinne der Höfeordnung. Das hat der Bauer ein bisschen selbst in der Hand, ob er das Highlander-Erbrecht wählt oder ob er sagt, nein, ich sehe meine Kinder, ich habe 3 Stück, ein Apotheker. Einer ist nichtsnutziger Anwalt geworden und dann habe ich noch einen Klempner. Und von denen ist keiner, macht keine Anstalten, den landwirtschaftlichen Betrieb übernehmen zu wollen. Ich habe hier 90 Hektar. Sollen die das nachher durch 3 teilen und einfach verpachten?
Ja.
Ja, dann nimmt er den Hof aus der Höfeordnung, dann gilt das gesetzliche Erbrecht und dann erben die 3 Kinder zu je einem Drittel eben diesen landwirtschaftlichen Betrieb und verpachten ihn komplett.
Rausnehmen ist dann ein Testament, oder
wie? Nee, rausnehmen ist eine einfache Erklärung, eine Unterschriftsbeglaubigung, das weiß Britta, kostet 70 Euro und das ist es.
Weil das ist ein Hof, ein Hof ist im Sinne des Landwirtschaftsrechts, im Sinne der Höfeordnung, steht im Grundbuch. Und du kannst als Eigentümer entscheiden, ob du den aus dieser Höfeordnung rausnimmst. Das machen aber nicht alles, hat zum Teil auch steuerliche Gründe, den dort zu lassen, ne? Weil das dann vielleicht Betriebsvermögen ist und so. Da bin ich jetzt nicht so involviert, aber das hat
Genau, das wäre jetzt meine Frage. Gibt es eigentlich weitere Folgen?
wenn man das entscheidet?
Nee, tatsächlich ist das nur erbrechtlich, also steuerrechtlich. Du kannst einen landwirtschaftlichen Betrieb führen, ohne dass er in der Höfeordnung ist. Mhm. Ja, also die Höfeordnung gilt ja auch nicht überall. In den neuen Bundesländern wird sie, in Brandenburg wurde sie jetzt gerade neu eingeführt, aber sonst gilt sie beispielsweise in Süddeutschland häufig nicht. Deswegen gibt es auch in Bayern nicht so eine großen Betriebe wie bei uns. Einfach deshalb, weil da das gesetzliche Erbrecht jetzt schon seit 100 Jahren dazu führt, dass die Kinder immer das Land erben und dann wird es immer unterteilt. Mhm. Deswegen, da gibt es also Betriebe mit 4 Hektar oder so. Und wenn der Inhaber stirbt, dann erben die beiden Kinder je 2 Hektar. Also ja, natürlich ja, gemeinsam die 4, ist schon klar. Das ist
eine Zergliederung irgendwie, ne?
Ja, ja, das ist eine Zerfaserung. Mhm. Und die Höfeordnung war halt gedacht, um schlagkräftige landwirtschaftliche Betriebe zu erhalten, um den sogenannten Volksnährstand zu gewährleisten. Mhm. Ja, die Bevölkerung sollte ernährt werden durch schlagkräftige landwirtschaftliche Betriebe.
Du hast mir neulich mal von ganz anderes Thema jetzt, von diesem Fall mit diesen Schafen erzählt. Mhm. Die musst du nochmal erzählen. Und vor allem, was da rausgekommen ist, weil das habe ich nicht mehr mitbekommen.
Okay, ja, das war, wie fange ich da an? Ohne dass ich zu sehr persönlich werde, aber
Was heißt das? Beleidigend?
Ja, sagen wir einfach, es waren Kängurus und es war eine Farm in...
Nein, wir sagen jetzt mal, es ist wieder mal mein Lieblingskreis Bad Segeberg, also Segeberger Forsten. Eine Schafherde, die weidet, Wanderschäfer, der diese Schafe hat. Und dann kommen, ja, ich sag mal, Wollsocken tragende Grundschullehrerinnen vorbei und denken, oha, es regnet, es ist kühl, die Schafe frieren bestimmt. Und dann rufen die natürlich wen an? Die Polizei. Die Polizei informiert den Tierschutz und dann kommt meine Lieblingstierärztin aus Bad Segeberg raus und stellt also fest, dass die Tiere furchtbar leiden müssen, weil es also 4 Grad nur hat oder 2 Grad hat plus.
Und Schafsfell ja auch bekannt dafür ist, nicht zu wärmen, ne?
Ja, genau. Also wir alle, die wir ein bisschen unser Gehirn einschalten, wissen genau, dass diese Schafe hier länger auf der Erde leben als die Menschen. Und wir Menschen, die früher auch nicht in die Höhlen reingeholt haben, als sie noch in den Höhlen gewohnt haben, höchstens um sie zu verzehren vielleicht. Aber
ja, ich sehe den ersten Shitstorm auf uns zukommen, ehrlich gesagt.
Ja, aber ja, das kann ich mir schon vorstellen. Aber es ist wirklich
von
so,
den dass... Grundschullehrerin, oder?
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also es ist tatsächlich so, dass wir gut Menschen, die es wirklich gut meinen, manchmal was lostreten, was dann erhebliche Konsequenzen hat. Weil dem Landwirt wurden mehrere hundert Schafe beschlagnahmt. Dann wurden die...
Beschlagnahmt?
Ja, die wurden beschlagnahmt und gesichert. Die wurden also in den Kreis Pinneberg irgendwo verbracht, an einen geheimen Ort.
Das ist an sich ja schon eine Riesenstrafe.
Ich wollte gerade sagen, man kann ja keinen Kuckuck machen oder so. Ne? Dann musst du ja tatsächlich mitnehmen.
Nein. Die Tierärztin hat angeordnet, dass alle Schafe jetzt sofort, das hat natürlich 2 Tage gedauert, um die alle irgendwo an einen geheimen Ort, also den kann man sehr schnell rausfinden, das war ein größeres Gewächshaus, das leer stand im Kreis, in Hemmingen war das, glaube ich, im Kreis Pinneberg.
Ich glaube, als Schaf würde ich lieber frieren, als nach Pinneberg zu müssen. Mhm. Aber gut.
Das glaube ich auch. Also dieser Wanderschäfer hatte einen exzellenten Leumund. Unter anderem arbeitete er auch an den Deichen der Stadt Hamburg mit seinen Schafen und sorgt dafür, dass da die Grünnarbe ordnungsgemäß gepflegt und festgetreten wird durch die Schafe. Das ist ja auch ganz wichtig. Seht ihr auch an der Nordsee. Da auf den Deichen sind ja auch immer Schafe unterwegs. Warum? Weil die mit ihrem Gewicht das runterdrücken. Ne? Nicht nur, dass sie den Überwuchs verhindern, sondern eben auch die Festigung des Deiches. Das macht er also im Auftrag der Stadt. Und das macht er mit viel Erfolg. Und er hat einen absolut super Leumund. Und seine Tiere werden regelmäßig geprüft, gechippt, gewurmt, entchippt und alles, was man so kann irgendwie. Aber unsere Tierärztin aus Bad Segeberg war der Meinung, dass diese Tiere jetzt groß gefährdet sind. Ja, und dann wurden die halt beschlagnahmt. Und weil die Untersuchungen sich so lange hinzogen, sind erhebliche Unterbringungskosten entstanden. Denn man hat ja seitens des Kreises Segeberg mehrere tausend Euro dann pro Woche an diese Tiere investiert. Einmal für Futter, weil die ja jetzt in diesen Gewächshäusern untergebracht waren und natürlich fremdgefüttert werden mussten. Und dann musste man noch eine Miete bezahlen. Und als man da so bei 20.000 Euro angekommen war, also die Schafe hatten so einen Wert von 60, 70.000, als sie mal 20.000 Euro Kosten aufgelaufen waren, hat man ihm geschrieben, möge sich mal äußern, man würde die Tiere jetzt veräußern wollen, verkaufen, also um die Kosten zu decken. Und um sie so vielleicht auch schlachten, wer weiß, ich weiß es nicht, was sie
mit den Tieren so vorhatten. Alles im Sinne des Tierschutzes,
genau. So, und dann kam er zu mir. Bis dahin hatte sein Familienrechtsanwalt den Fall bearbeitet. Und deswegen,
und jetzt weißt du, warum ich sagen würde, ich schicke die Leute dann lieber zu Thomas.
Genau. Mhm. Und ich habe dann also ich habe dann die sofortige Herausgabe und das Ende der Beschlagnahme beantragt und dann kriegte ich einen ablehnenden Bescheid und dann kriegte ich eine Anordnung der sofortigen Verwertung. Mit sofortiger Vollziehbarkeit nach der Verwaltungsgerichtsordnung. Paragraph 80 ist das in der Verwaltungsgerichtsordnung. Dagegen muss man ein Eilverfahren nach Paragraph 80 Absatz 5 einleiten, um das zu stoppen. Denn ich habe widersprochen und das hat normalerweise eine aufschiebende Wirkung, aber in dem Fall eben nicht, weil die
Was
Behörde.
Was heißt denn Verwertung?
Nee, Verwertung verkauft.
Verkaufen. Okay. Ja.
Also die sollten verkauft werden und da gab es auch schon einen Interessenten. Wer Böses dabei denkt, sagt, das ist der immer die Tiere kauft, die Tierärztin da so beschlagnahmt. In Kiel gibt es da übrigens ja auch ein Strafverfahren. Oder gab
das
es
stimmt,
hier
das war groß in der Presse, ne?
Ja, genau.
Und das betraf tatsächlich die Tierärzte? Mhm.
Nicht diese.
Nee, ah ja, okay.
Das war eine Vorgängerin. Mhm. Der hatte ich aber auch.
Aber die hat auch in Bad Segeberg,
aber es ging auch um Beschlagnahme,
ja, die war in Kiel, die war vorher in Itzehoe, dann war sie in Kiel und die hat regelmäßig Tiere beschlagnahmt und sie hat die Tiere dann weiter veräußert, also schnellstmöglich. Und das waren häufig auch so Zirkustiere, Schlangen und Elefanten und solche Sachen, die dann an irgendwelche Zoos verkauft wurden oder so.
Ah, ja.
Weil sie angeblich bei dem Zirkus so unglücklich sind. Das Problem ist ja immer, dass Tiere uns nicht sagen können, ob sie glücklich oder unglücklich sind. Man kann ja auch Schafe nicht fragen,
ob die im Zoo so wesentlich glücklicher sind, aber gut.
Ja, wer kann uns beispielsweise sagen, ob Fische Schmerzen empfinden? Wahrscheinlich ist das so. Ja, die zappeln, wenn sie keine Luft kriegen oder so. Das ist schon wahrscheinlich ein Ausdruck des Schmerzes. Ich weiß es aber nicht, weil wir können sie ja nicht fragen. So, das sind vielleicht auch einfache Reflexe. Ob die wirklich ein Schmerzempfinden haben, das wissen wir nicht so genau. Tiere schreien, wenn man sie beispielsweise mit Elektrostößen, früher hat man das gemacht, zum Treiben, hat man sie auch auf den Wagen getrieben, damit sie abtransportiert werden können mit so einem Elektroteil. Da war richtig Saft drauf. Und dann haben die Tiere auch geschrien. Das heißt also, man muss davon ausgehen, dass sie jedenfalls Schmerzen empfinden. Das ist mal klar. Aber man kann sie halt nicht fragen. So, und diese Tiere sollten jedenfalls damals dann verwertet werden. Ich habe dann 80-5er-Verfahren beim Verwaltungsgericht, habe das ausführlich begründet und habe die aufschiebende Wirkung wiederhergestellt. Dann haben die ihre Anordnung zurückgenommen. Man hat mir Gelegenheit gegeben, den Widerspruch nochmal zu begründen. Das habe ich gemacht und habe leichtsinnigerweise reingeschrieben, dass ich für Rückfragen zur Verfügung stehe, aber nur noch bis zum nächsten Tag. Um 12 Uhr, weil ich danach eine 5-tägige Auslandsreise antreten muss. Dann bin ich nach Hause gefahren, habe das also noch weggeschickt und die Mitarbeiterin vom Kreis hat am nächsten Tag um 13 Uhr eine neue Anordnung der Verwertung.
Ist nicht dein Ernst.
Mit der 48-Stunden-Frist rausgeknallt.
Unfassbar.
Ja, was sie nicht wusste war, oder das war das Glück des Landwirts an der Stelle, dass es einen Streik gab von Eurowings und ich nicht fliegen konnte. Ich habe also tatsächlich.
Also können wir sagen, die Überschrift lautet Eurowings rettet Schafe.
Ja. So hätte man das nennen können. Ja, ja. Tatsächlich. Ich habe dann einen 89-5er wieder machen müssen und habe erneut die aufschiebende Wirkung wiederhergestellt. Und dann, mittlerweile hat der Landwirt seine Tiere zurückbekommen. Das Ganze war letztes Jahr 2022 im März. Der Landwirt ist glücklich gewesen, hat mich jetzt auch weiterempfohlen. Es gibt weitere Wanderschäfer. Demnächst soll ich irgendwelche Vorträge vor Schafhirten halten.
Also, der Schafflüsterer.
Ja, das ist nicht der Schafhirtenflüsterer.
Und gab es irgendwie eine Entschädigung? Weil theoretisch müssten noch dem Landwirt dann auch Gewinne entgangen sein, möglicherweise.
Ja, die haben wir geltend gemacht. Auch die Anwaltskosten haben die komplett bezahlt. Noch weitere Schäden hat er mir gegenüber noch nicht beziffert. Also vielleicht kommt da noch was. Mal gucken. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Wir können da bis zu 3 Jahre noch Forderungen aufmachen. Richtige Gewinne sind ihm nicht entfallen. Danke. Die anderen, die Landwirte, es ist ja so, dass die Schafe wurden da ja nun gefüttert. Und normalerweise sorgt er für Futter und so. Das muss man dagegen rechnen.
Ja, das stimmt.
Und das, Thomas, führt mich zur heutigen Schätzfrage.
Okay.
Ja.
Es gibt eine Schätzfrage.
Ja. Ja. Mhm. Ich verliere sie immer, das kann ich dir vorher sagen.
Das wissen wir auch schon sicher. Und die heutige Schätzfrage, ihr werdet es ahnen, ist, wie viele Schafe gibt es in Deutschland?
In Deutschland?
Kannst du mal ABC machen oder so, sonst bin ich so lost.
Nee, völlig freie Schätzung.
Wie viele Schafe gibt es in Deutschland? Wie viele sind denn so in einer Herde?
Ist völlig unterschiedlich. Wirklich, also das kann man nicht so sagen.
Und also, gibt es auch Schafe so in Mitteldeutschland, wo keine Deiche sind?
Ja. Ach, also viele? Schafe gibt es überall in Deutschland. Sogar in Hamburg. Sogar in Hamburg.
Sogar in der Anwaltschaft oder
sogar landwirtschaftliche Betriebe in Hamburg.
Aber so als Südniedersachsen.
Ja, bei euch gibt es keine Schafe.
Ah, nicht so viele, nee. Und im Harz auch nicht.
In der Lüneburger Heide aber.
Ja, das ist ja auch nicht Südniedersachsen.
Nee, das ist nördliches Niedersachsen.
Und wir waren oft in Bayern auf dem Bauernhof.
Okay, ich sage jetzt einfach eine Zahl. So ich sage jetzt einfach, keine Ahnung, ich sage jetzt 5 Millionen.
Das ist doch eine super Zahl.
5 Millionen ist geworden.
Ich sage 800.000.
Tja, Thomas, jetzt hast du lange gewartet als Profi.
Ich habe in der Tat überhaupt keine Ahnung.
Wir auch nicht.
Das ist die Idee von diesen Schätzfragen.
Ich würde weniger sagen. Ich würde tatsächlich 500.000 sagen.
Das habe ich eigentlich, ich habe 800
gesagt. Mhm. Also 500.000, 800.000.
Nee, ich habe 5 Millionen gesagt.
5 Millionen?
800, 500.
1,5 Millionen.
Wie immer gewinnt Britta.
Wie immer.
Was für ein Zufall. Wie immer.
Haben wir gut abgesprochen wieder, ne?
Sehr gut.
So viel Schafe.
Ja. Gut. Dann danken wir dir herzlich für den Besuch.
Ja, vielen Dank. Das war ganz toll, ja.
Dankeschön. Wenn irgendwer Ärger hat mit Tieren, Behörden,
Landwirtschaft. Schickt sie nicht zu mir. Ich habe viel zu tun. Gib mir lieber ab und zu mal einen Hofübergabevertrag. Da freue ich mich mehr drüber.
Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen@kanzlei-am-mikrofon.de. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.